Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Abends wird noch gezockt, unzählige Videos auf TikTok angeschaut oder auch WhatsApp-Nachrichten verschickt. Die Nutzung digitaler Medien nimmt bei Kindern und Jugendlichen immer weiter zu. Vor allem abends kann das Auswirkungen auf den so wichtigen Schlaf haben. Und wenn wir uns mal selbst bei der Nase nehmen, auch wir Erwachsenen schaffen es nicht immer rechtzeitig, das Handy aus der Hand zu legen. Ein paar Insta-Posts oder auch verschiedene Nachrichten-Websites später, tagsüber hatten wir ja kaum Zeit dazu, alles in Ruhe zu lesen, bemerken auch wir, ganz schön spät geworden. Wie stark das den Schlaf beeinflusst und welche Auswirkungen das für Kinder und Jugendliche haben kann, das bespreche ich heute. Jasmin Altrock, mein Name, mit Christoph Mina. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapeutische Medizin beim Therapiezentrum Wien Innere Mitte. Meine erste Frage gleich einmal, haben Sie gestern Abend noch digitale Medien genutzt? Und wenn ja, haben Sie trotzdem gut geschlafen?
Ja, also ich muss gestehen, dass ich das tatsächlich habe, aber natürlich auch darauf achte, dass es nicht überhand nimmt. Meine durchschnittliche Bildschirmzeit hat sich auch überwacht von einer Screentime-App ca. 3 Stunden täglich eingependelt und ich merke halt dann schon auch, wenn es einmal an einzelnen Tagen mehr wird, also an der 4-Stunden-Marke kratzt, dass ich halt dann tatsächlich etwas gereizter oder weniger entspannt bin. Und insofern ist auch ein wichtiger Punkt, auf den ich achte, dass ich die letzten 60 Minuten vor dem Schlafengehen Handy und diverse andere Bildschirme weglege, damit ich dann eben erholsam und gut schlafen kann.
Warum ist das wichtig? Warum genau diese 60 oder ungefähr 60 Minuten? Ist das ein Marker, den man sich merken sollte?
Es geht generell darum, auch in der letzten Phase vor dem Schlafengehen auch das Arbeitsgedächtnis, die Informationen, die sich im Tagesverlauf angesammelt haben, filtern und verarbeiten zu lassen. Und wenn in der letzten Stunde noch viele neue Informationen reinkommen und das Gedächtnis darum noch sehr aktiv ist, fällt es einfach schwer zu entspannen und dann zur Ruhe zu kommen und würde dann sowohl das Ein- als auch das Durchschlafen negativ beeinflussen.
Wann Kinder ihr erstes Handy bekommen, ist ja natürlich recht individuell. Mein Sohn ist jetzt in der 2. Klasse und auch er hat mich schon danach gefragt, denn einige Mitschülerinnen und Mitschüler haben schon eins. Was wäre denn Ihre Empfehlung? Wann ist das erste eigene Handy oder auch die erste eigene Spielekonsole okay bei Kindern?
Also ist tatsächlich schwierig zu beantworten, ist natürlich auch ein verbreitetes Thema im Freundeskreis oder unter der Gruppe der Eltern, auch von meinem Sohn. Wir haben also eine ähnliche Situation zu Hause. Der Vergleich mit den anderen Kindern spielt einfach eine zunehmende Rolle. Mhm. Und da geht es einfach auch um das Zugehörigkeitsgefühl in der Peer Group, wobei das natürlich im Jugendalter dann eine noch wesentlich größere Rolle spielt. Ich persönlich denke, dass es im Laufe der Volksschulzeit, also vermutlich mit 8 bis 9 Jahren, vertretbar ist, ein Handy anzuschaffen. Da geht es ja auch um andere Themen wie Erreichbarkeit und eben auch den Vergleich mit den Gleichaltrigen. Wichtig ist es aber natürlich dann wirklich auch auf geregelte und stark begrenzte Bildschirmzeiten zu achten. Als Richtwert zum Beispiel 15 Minuten täglich mit eventuell 30 Bonusminuten am Wochenende.
Okay, das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Ich habe gelesen, dass die Schlafprobleme bei Kindern und Jugendlichen in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen haben. Können Sie das auch bestätigen? Ist das so?
Ja, also das ist unter anderem bei den Bildschirmzeiten generell sämtliche psychiatrischen Symptome wie depressive Verstimmung, Ängste und zwar von Panikattacken über Sozialphobie bis zum abendlichen Grübeln, Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten und auch Schlafstörungen haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.
Mhm. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ein Kollege von mir hat damals im 2. Lockdown, oder wie immer man die Lockdowns zählt, Ende 2020, Anfang 2021 von einer kommenden psychischen Pandemie gesprochen. Mhm. Ich habe das damals tatsächlich nicht gedacht, dass es in diesem Ausmaß dann auch eintreten wird. Ja, also die Hauptthemen waren einfach durch die Corona-Pandemie eine fehlende Tagesstruktur, durch Schulschließungen, die nicht zur Verfügung stehenden Freizeitaktivitäten und auch limitierte Sozialkontakte, die bei Jugendlichen, die sich natürlich in einem sehr dynamischen Entwicklungsprozess befinden, Spuren hinterlassen haben. Der Wunsch nach Sozialkontakten, der ja weiterhin gegeben war, ist dann einfach oft über soziale Medien und generell halt über das Handy aufrechterhalten worden. Genauso wie natürlich der Online-Unterricht auch übers Handy oder durch den Computer stattgefunden hat. Insofern haben sich auch eben aus gut nachvollziehbaren Gründen die Bildschirmzeiten in diesem Zeitraum von durchschnittlich 4 auf bis zu 8 Stunden verdoppelt. Und entsprechend dann unter anderem deswegen auch das Auftreten von psychischen Problemen.
Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, gerade in der Pandemie war es wichtig, auch diesen Kontakt nach außen halten zu können. Und dafür war es ja ein wichtiges Mittel, oder? Auch um eben in der Schule weiterzukommen. Jetzt ist halt, glaube ich, das Problem, dass die Jugendlichen und Kinder schwer zurückfinden. Also, dass sie einfach diesen Medienkonsum weiterhin so massiv beibehalten haben.
Es ist vermutlich deswegen entstanden, eben aus nachvollziehbaren Gründen. Und es war auch notwendig und es hat auch keine Alternativen gegeben. Mhm. Und wenn man die Lockdowns streng interpretiert hat, dann war es ja de facto verboten, Sozialkontakte nicht online zu pflegen. Mhm. Ja, wie gesagt, in diesem entwicklungsdynamischen Prozess, wenn man dann auch sich diese Art von Sozialkontakten angewöhnt, dann fällt es natürlich jetzt denen, die vielleicht nicht so den Bezug haben zu zum Schulsystem oder die nicht viele sportliche Freizeitaktivitäten haben und die möglicherweise auch an sozialen Ängsten oder einer depressiven Verstimmung leiden, dann umso schwerer praktisch dann wieder vielleicht an ihr Niveau vor der Pandemie anzuknüpfen, beziehungsweise einfach auch diese Art von Sozialkontakten wieder als erstrebenswert zu empfinden.
Man geht davon aus, dass das blaue Licht, das Handy, Fernseher und Co. abgeben, sich ungünstig auf die Schlafqualität auswirken können. Wobei das gerade in Fachkreisen auch irgendwie wieder widersprüchlich diskutiert wird. Fakt ist aber, dass die Schlafprobleme weiter zunehmen. Da möchte ich vor allem noch die soziale Komponente anschauen. Da ist mein Stichwort FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst davor, etwas verpassen zu können. Glauben Sie, welchen Einfluss hat FOMO auf den Schlaf gerade bei Kindern und Jugendlichen?
Es ist so, dass sich der Selbstwert bei Jugendlichen zunehmend über die Peer Group definiert. Und insofern ist das Jugendalter auch eine Phase größerer Beeinflussbarkeit.
Was ist die Peer Group?
Die Peer Group ist die gleichaltrigen Gruppe.
Okay.
Und daher geht es dann nicht nur um die Angst, etwas zu verpassen im klassischen Sinn, sondern auch um die Angst, nicht dazuzugehören, die Angst vor Ausgrenzung. Und insofern ist das dann auch ein sehr typisches und auch altersadäquates Thema für abendliches Grübeln und Schlafstörungen.
Und wahrscheinlich auch vor eben, ich lege das Handy gar nicht erst weg, oder? Weil vielleicht kommt ja noch eine WhatsApp-Message, die ich vielleicht verpassen könnte, oder?
Auch da geht es um das Thema, generell etwas zu verpassen und immer dran zu bleiben, aber eben auch für andere da zu sein und verfügbar zu sein und eben letztlich auch eine Angst zu haben, das dem nicht zu entsprechen und dann ausgegrenzt zu werden. Da ist es, denke ich, ganz klar wichtig, dass es auch bildschirmfreie Zeiten geben sollte und letztlich auch geben muss. Und zwar eben, wie wir es vorher besprochen haben, um Informationen filtern zu können und wirklich auch mal abschalten und zur Ruhe kommen zu können. Daher soll es in diesem Zusammenhang nicht nur Empfehlungen der Eltern, sondern auch gewisse Grenzen geben. Eben die letzten 60 Minuten vor 8 Uhr, denke ich, als eine Standardregel sollte das Handy einfach nicht zur Verfügung stehen. Wobei das ein Thema ist, das bei mittlerweile fast jeder Kinder- und Jugendpsychiatrischen Abklärung angesprochen wird und viele Eltern dann auch erleichtert sind, wenn ich die Rolle des Bad Cops übernehme, der dann die reduzierten Bildschirmzeiten einfordert.
Okay. Was würden Sie denn in diesem Fall Eltern raten, denn es wird ja nicht viel bringen zu erklären, dass die Kinder nachts nichts wirklich verpassen online, ja? Dass man sagt, mach es ruhig aus, das Handy, du verpasst eh nichts. Wie kann ich denn mein Kind davon überzeugen, das Handy wirklich wegzupacken und nicht auch am Bett liegen zu lassen? Denn es könnte ja vielleicht noch eine Nachricht antrudeln, die ja wichtig sein könnte.
Also im Sinn von besserer Abgrenzung und zur Ruhe kommen, denke ich, dass es eben gar nicht die Option geben sollte, das Handy praktisch beim ersten Mal hin und her wälzen, falls man wieder mal nicht einschlafen kann, gleich zur Verfügung zu haben und sich kurz vor eventuell negativ aufkommenden Gedanken ablenken zu müssen. Mhm. Und dass es darum wirklich die Regel geben sollte, dass das Handy nicht verfügbar ist. Da hört man dann auch immer wieder Argumente von Jugendlichen, dass man ja einen Wecker braucht und dass man ja auch Musik braucht, um einzuschlafen. Was dann wieder ein anderer Aspekt ist, aber auch da gibt es auch vor Handyzeiten Möglichkeiten, wie man Musik hören und einen Wecker aktivieren kann, ohne das Handy unterm Kopfpolster zu haben.
Sie haben jetzt gerade was angesprochen, und zwar, dass die Jugendlichen und Kinder dann die Angst haben, dass negative Gedanken kommen oder dass, also wenn ich das Handy weglege, dass ich ja selber anfange zu grübeln und dass es eine Art ist, meine negativen Gedanken wegzupacken.
Das ist für mich ein noch größeres Thema als das vielleicht dann gefährdete Zugehörigkeitsgefühl und die Angst vor Ausgrenzung. Allgemein kann man sagen, dass jedem bei Anspannung, Ängsten, jeglicher Art von negativen Gefühlen günstige und ungünstige Bewältigungsstrategien zur Verfügung stehen. Und jeder, der irgendwie das Gefühl hat, sich schlecht zu fühlen und gestresst zu sein, sucht sich irgendwelche Wege, diese Gefühle positiv zu beeinflussen oder einfach generell zu beeinflussen und loszuwerden. Günstige Bewältigungsstrategien wären zum Beispiel Musik hören, Sozialkontakte, Sport, kreative Aktivitäten, wie auch immer. ungünstige Bewältigungsstrategien, und das ist gerade im Sinn von Beeinflussbarkeit bei Kindern und Jugendlichen generell THC und Alkoholkonsum, selbstverletzendes Verhalten oder selbstschädigendes Verhalten jeglicher Art und auch exzessiver Handykonsum. Und zwar, weil es eben darum geht, diffuse Anspannung oder negative Gedanken, also eine Vermischung negativer Gefühle, für Jugendliche auch manchmal schwierig zu beschreiben, worum es da genau geht, einfach irgendwie zu unterdrücken und loszuwerden, und dass dazu das Handy auch ja eine wichtige Funktion haben kann, nämlich um den Stress in eine andere Richtung zu verlagern. Das Problem ist, dass es dann zu einer zunehmenden Unfähigkeit kommt, sich überhaupt entspannen zu können, und dadurch auch Entspannung und die abendliche Ruhe als unangenehm oder sogar als beängstigend erlebt werden. Und dass es eben auch in diesem Zusammenhang viele Patienten gibt, die zum Beispiel davon berichten, nur mit Musik oder einer Netflix-Serie im Hintergrund überhaupt einschlafen zu können.
Und glauben Sie, ist das durch diesen exzessiven Handykonsum erst so entstanden? Weil wenn es das früher ja nicht gegeben hat, dann waren ja diese negativen Gedanken trotzdem da.
Es ist einfach eine zusätzliche Strategie und ist mehr oder weniger etwas, was sich im Kreis dreht und dann aufrechterhalten wird. Insofern, ja, also es hat immer schon ungünstige Bewältigungsstrategien gegeben, und mittlerweile ist das Handy einfach eine sehr leicht verfügbare Strategie, die natürlich wesentlich weniger schambesetzt ist und wesentlich weniger Probleme macht als zum Beispiel jetzt tatsächlich oberflächlich selbstverletzendes Verhalten oder jegliche Art von Substanzkonsum. Eigentlich auch eine weniger problematische Strategie als generelles Vermeidungsverhalten. Wenn man negative Gefühle einfach versucht zu verlagern und sich abzulenken, dann kann das in dem Fall dazu führen, dass man sich kurzzeitig besser fühlt und den nächsten Tag dann wieder in irgendeiner Art bewältigen kann. Es ist aber längerfristig keine gute Strategie, weil man einfach die Fähigkeit, sich entspannen zu können, verlernt und darum auch andere psychische Probleme dadurch aufrechterhalten werden können, beziehungsweise möglicherweise erst entstehen.
Nun könnte man ja aber auch ganz salopp sagen, es ist trotzdem noch besser, als THC oder Alkohol oder irgendwelche anderen Drogen zu konsumieren.
Absolut richtig. Genau darum ist es ja auch ein schwieriges Thema. Und darum wäre es auch nicht richtig zu sagen, es gibt keine passende alternative Strategie, um sich von negativen Gefühlen abzulenken. Und die Eltern greifen ab sofort rigoros durch und nehmen den Jugendlichen das Handy weg. Und machen so gesehen einen kalten Entzug. Das wäre tatsächlich sehr ungünstig, weil eben auch diese Art von Emotionsregulationsstrategie auch ja akzeptiert und ernst genommen werden muss. Und wenn diese Strategie wegfällt und man aber keine alternativen, vernünftigen Lösungen anbietet, kann es halt dann leider auch praktisch zu einer Verlagerung zu anderen, noch bedrohlicheren, zumindest für Eltern und generell natürlich auch noch ungünstigeren Bewältigungsstrategien kommen, die ich eben vorher erwähnt habe.
Und wenn wir nochmal auf das Thema Schlaf kommen, wenn ich jetzt eben kurz vor dem Schlafen noch ständig mir irgendwelche TikTok-Videos oder was auch immer reinziehe, warum kann ich danach schlechter einschlafen?
Gerade bei Kurzvideos auf TikTok beispielsweise, die in dem Fall besonders problematisch sind, und zwar, weil sie Mikroinformationen darstellen ohne einen Handlungsstrang und dadurch das Arbeitsgedächtnis überlastet wird und die Filterung und Verarbeitung von Informationen dadurch sehr beansprucht ist, dauert das dann eine gewisse Zeit, um generell einschlafen zu können und dann auch durchschlafen zu können, ohne jetzt nur in oberflächlichen Schlafphasen mehr oder weniger dann auch nie richtig zur Ruhe zu kommen und sich erholen zu können. Was dann wiederum die Probleme, die ohnehin vielleicht schon da sind, wiederum negativ beeinflusst, weil natürlich Schlaf in direktem Zusammenhang steht mit Angst- und Stresstoleranz, mit Schmerzempfinden. Und insofern kann man sagen, dass Schlafmangel, das kennt eh jeder, nicht gesundheitsfördernd ist und jegliche Art von psychischen Problemen zumindest längerfristig negativ beeinflusst.
Im schlimmsten Fall sind die Kids ja auch dann mit Cybermobbing konfrontiert. Das beeinflusst natürlich den Schlaf, aber auch alles andere. Wie schlimm ist das Ihrer Meinung nach? Wie viel gibt es davon? Und wie sehr sind die Jugendlichen und Kinder davon beeinflusst?
Es gibt mittlerweile schon viele Studien, dass Mobbing auch vor Ort in der Schule bereits als ein schwerwiegender Belastungsfaktor im Sinn einer Traumatisierung zu sehen ist. Wenn es dann zusätzlich noch zu Cybermobbing kommt, also mehr oder weniger einer permanenten Erniedrigung und permanenten Beleidigungen, dass das zu einem noch höheren Leidensdruck führen kann, und zwar ohne die Chance, sich irgendwann einmal abzugrenzen und zu erholen. Insofern gibt es dadurch natürlich dann auch Probleme, die sich ergeben, und zwar eben von Schlafstörungen über depressive Verstimmungen und Ängsten bis auch zu Zuspitzungen mit erhöhter Suizidalität.
Ich habe mal mit einer Expertin gesprochen und sie hat mir gesagt, dass vor allem die Kinder, die keine sozialen Medien nutzen dürfen, von Cybermobbing bedroht sind. Das habe ich sehr spannend gefunden, weil man irgendwie als Eltern ja immer versucht, seine Kinder davor zu schützen und dann vielleicht eben sehr spät ein Handy oder kein TikTok oder WhatsApp oder sowas erlaubt. Aber dass die sich ja dann gar nicht wehren können und dass das dann oft das Problem ist.
Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben, weil ich es auch vorher schon erwähnt habe, das Zugehörigkeitsgefühl und die Rolle, die man in der Peergroup hat. Und wenn es da einfach gar keinen Bezug gibt und die komplette Gruppe sich über diverse soziale Medien, TikTok, Snapchat, Instagram austauscht und in Kontakt bleibt und man da gar nicht involviert ist, kann das natürlich dazu führen, dass man in eine Außenseiterrolle kommt und dadurch dann diese Art von Ausgrenzung stattfindet und verstärkt wird. Es ist natürlich in dem Fall auch ein Balanceakt, dass das auf keinen Fall heißen soll, dass man darum unlimitiert ein Handy zur Verfügung stellt, aber vermutlich es am sinnvollsten ist, wenn es in irgendeiner Art auch ein Thema ist, das altersadäquat ist und das auch dazugehört und an das man sich langsam, aber doch herantasten soll und darf.
Sie haben selbst eingangs schon erwähnt, dass es selbst uns Erwachsenen schwerfällt, eine gewisse Eigenkontrolle an den Tag zu legen. Viele helfen sich eben mit Apps aus und wie lange habe ich denn wirklich das Handy genutzt? Kann man denn sagen, wann Kinder bzw. Jugendliche soweit sind, dass sie es theoretisch könnten, also dass sie sagen können, okay, jetzt habe ich eine Stunde gespielt, das reicht nun aber auch und vor allem, jetzt bin ich müde und lege das Handy weg.
Es gibt viele Studien, die belegen, dass die Impulskontrolle sich unter günstigen Voraussetzungen im Normalfall vom Kindes- ins Jugend- und ins Erwachsenenalter verbessert. Wobei man natürlich schon sagen muss, dass es eine gewisse Reife benötigt, um auf einen kurzfristigen Lustgewinn wegen den möglichen negativen Konsequenzen wie Müdigkeit und Reizbarkeit zu verzichten. Mhm. Insofern sind Grenzsetzungen daher bis ins Jugendalter sinnvoll und notwendig. Man kann sagen, dass es bei Jugendlichen natürlich auch davon abhängt, ob sie einen guten Grund haben, ihre Bildschirmzeit zu regulieren, weil sie zum Beispiel in der Schule oder im Sport gute Leistungen bringen wollen. Jugendliche, die wegen psychischer Probleme ohnehin schon zu Rückzug und Vermeidungsverhalten neigen, haben dann so gesehen auch weniger Grund, die Bildschirmzeit zu regulieren, weil sie nicht auf die möglicherweise einzige positiv besetzte Aktivität verzichten wollen und dadurch die bestehende Symptomatik weiterhin negativ beeinflusst wird.
Okay. Wie gehe ich denn als Elternteil damit um, wenn ich merke, mein Kind ist nur noch am Zocken oder nur noch in sozialen Netzwerken unterwegs und ich merke, es geht ihm nicht gut dabei?
Also es ist wichtig, dass Eltern das Thema natürlich ansprechen. Teilweise gibt es dann auch in den kinder-jugendpsychiatrischen Abklärungen auch Rückmeldungen der Eltern, dass sie sich da gar nicht mehr trauen, dieses Thema anzusprechen, weil natürlich sofort mit Reizbarkeit und einem daraus entstehenden Konflikt neue Probleme auftreten. Mhm. Es ist dennoch wichtig, als pädagogische Maßnahme einfach Verständnis zu zeigen, sich möglicherweise auch selber damit auseinanderzusetzen und eine Idee zu haben, womit die Kinder und Jugendlichen sich da beschäftigen und es aber trotzdem einfach dazugehört, innerhalb von Freiheiten gewisse Grenzen zu setzen. Das ist ein Grundbedürfnis, das Menschen haben. Also es sollte jetzt nicht uferlose Freiheiten geben. Das wäre gar nicht förderlich für die Entwicklung. Und insofern gehört es dann einfach dazu, auch diese möglichen negativen Auswirkungen anzusprechen. Mhm. Und da das jetzt mittlerweile auch ein sehr verbreitetes Thema ist, auch darauf hinzuweisen, dass es vielen anderen auch so geht und dass man von Bekannten und aus dem Freundeskreis ähnliche Themen gehört hat und dass es einfach am besten wäre, da gemeinsam eine Lösung zu finden, nämlich zum Beispiel den Kompromiss, in den letzten 60 Minuten vor 8 Uhr auf das Handy zu verzichten. Wenn man merken sollte, dass es dann zu ständigen Eskalationen kommt und überhaupt keine Einsicht da ist, dann kann das durchaus sein, dass es einmal zu einer Eskalation kommt und möglicherweise dann auch die Bildschirmzeiten drastisch reduziert werden müssen, um dadurch auch die Einsicht herzustellen und dann in weiterer Folge einen Kompromiss erzielen zu können.
Gibt es einen Unterschied zwischen aktiver Mediennutzung und passiver? Sprich, wäre es besser, einfach fernzuschauen oder eine Netflix-Serie zu schauen oder ein Computerspiel zu spielen, statt in Chats oder WhatsApp-Gruppen sich abends noch auszutauschen, also in Bezug auch auf den erholsamen Schlaf danach?
Also ich denke doch, dass es einen Unterschied gibt, nämlich wenn zum Beispiel Computerspiele, die online und über Teamspeak auf einem hohen Stressniveau gespielt werden, beziehungsweise einfach ein reger Austausch auch über soziale Medien stattfindet, dann hat das sicher größere Auswirkungen auf den Schlaf, als sich eine Serie anzuschauen und sich so gesehen passiv berieseln zu lassen, wobei generell trotzdem die letzten 60 Minuten bildschirmfrei bleiben sollten. Besonders problematisch sind eben auch Mikroinformationen ohne jeglichen Handlungsstrang, wie zum Beispiel Kurzvideos auf TikTok, die das Arbeitsgedächtnis überlasten und dadurch auch das Einschlafen erschweren.
Eine abschließende Frage habe ich noch. Sie haben vorhin gesagt, Musik wäre an sich gut. Wäre es gut, Kinder mit Musik einschlafen und Jugendliche? Wäre das in Ordnung, wenn Sie sagen, sie brauchen irgendwas im Hintergrund? Das ist ja doch immer mehr verbreiteter, ja? Dass diese Ruhe ist beängstigend. Ich brauche irgendwas, was mich berieselt.
Wenn es nicht übers Handy läuft und wenn es eine leise Musik im Hintergrund ist, damit man eben diese komplette Ruhe nicht ertragen muss, die dann möglicherweise eben angstauslösend ist, und wenn komplette Dunkelheit auch angsteinflößend ist und beunruhigend, dann kann man durchaus auch bei einer diskreten Beleuchtung und bei leiser Musik im Hintergrund einschlafen. Und generell sollte es aber trotzdem ein Wunsch und ein Ziel sein, dass Ruhe generell nicht mehr beängstigend ist und dann auch Einschlafen ohne solche Hilfsmittel problemlos möglich ist in weiterer Folge.
Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Sehr gerne.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.